Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir wollen keinen Währungskrieg, das sagen die Finanzminister der G20 bei ihrem Treffen in Moskau. Wirklich nicht? Ich bekomme 72 Millionen Franken, das sagt der scheidende Novartis-Präsident Daniel Vasella. Die Gegner der Abzocker-Initiative sind konsterniert.
Wir können verstehen, dass diese Nachricht eine Empörungswelle ausgelöst hat. Und vor allem auch die Dimensionen haben auch unsere Vorstellungskraft überschritten.
Sagt uns der Direktor von Economy Suisse im Gespräch. Und?
Senza le primarie non sarei neanche intervistata dalla sua radio, mi sa. No, non ci sarei.
Ohne Primärwahlen würde das Schweizer Radio nicht mit mir reden, sagt diese 28-jährige italienische Parlamentskandidatin. Sie hat recht, unser Gesprächspartner wäre dann wohl männlich und alt. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer haben sich bei ihrem Treffen in Moskau deutlich gegen politisch motivierte Wechselkursziele ausgesprochen. Aus Moskau, Peter Giesling.
Wirklich griffige finanzpolitische Vorentscheide sind hier in Moskau keine gefällt worden. Das Treffen der G20-Finanzminister ist dann auch weitgehend zu einem Gipfel der Harmonie geworden. Immerhin, man hat sich jetzt darauf verständigt, den Wert der einzelnen Landeswährungen vom Markt steuern zu lassen und die Währungen nicht künstlich tief zu halten. Auf eine offensive Kritik aber gegenüber der jüngsten Währungspolitik Japans hat man verzichtet. Und auch beim Schuldenabbau hat sich das Gremium nicht mal mehr auf die einst in Toronto beschlossenen konkreten Sparziele verständigt. In der heute verabschiedeten Schlusserklärung bekunden die G20-Finanzminister lediglich noch, entschlossen zu sein, Zitat, die öffentlichen Finanzen nachhaltig zu gestalten. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die auf Einladung Russlands quasi als Zaungast ebenfalls in der Runde der G20-Finanzminister sitzen durfte, meint, es sei ihr gut gelungen, die Vorstellungen der Schweiz über einen angemessenen Umgang mit Staatsgeldern zu vertreten.
Wir haben klar zum Ausdruck gebracht, dass das für uns ein Anliegen ist und haben auch aufzeigen können, dass das uns gelungen ist in der Schweiz. Es gibt auch andere, die haben andere Vorstellungen, aber immerhin konnten wir unser Modell einbringen.
Noch dreimal in diesem Jahr wird Bundesrätin Wittmer-Schlumpf die G20-Finanzminister treffen. Es sei indes eher unwahrscheinlich, meint sie, dass die Schweiz dann auch im September zum großen G20-Gipfel der Staatschefs eingeladen werde.
Also wir sind jetzt einmal froh, dass wir bei den Finanzministern dabei sind. Ich denke nicht, dass es mehr geben wird dieses Jahr, aber es ist für uns schon eine Chance, hier zu sein und vor allem auch mit unseren Arbeitsgruppen mitarbeiten zu können und wissen, wie die Entwicklungen sind.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf heute in Moskau. Wie sind die Resultate des G20-Treffens zu werten und wie wichtig ist dieser Club überhaupt noch? Zwei Fragen, die wir hier im Echo der Zeit beantworten. Gleich nach den Nachrichten mit Miriam Knecht.
Die Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, hat Israel aufgefordert, seine internationalen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte einzuhalten. Ashton wies in diesem Zusammenhang insbesondere auf die sogenannte Administrativhaft hin, die Israel immer wieder gegen Palästinenser verhänge. Diese Administrativhaft erlaubt es, Personen ohne Anklage und ohne zeitliche Begrenzung in Haft zu setzen. Ashton appellierte an Israel einen Tag, nachdem es im besetzten Westjordanland zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen war. Die Palästinenser hatten gegen die Administrativhaft protestiert. Mehrere der betroffenen Gefangenen befinden sich im Hungerstreik. Die Grenze zwischen dem palästinensischen Gazastreifen und Ägypten ist zwar weitgehend abgeriegelt. Güter gelangen aber immer wieder in den Streifen, und zwar durch Dutzende von Tunnels. Ägypten hat jetzt viele dieser Tunnels entweder geflutet oder gesprengt. Es will damit den Schmuggel unterbinden. Ein Betreiber eines solchen Tunnels sagte gegenüber der deutschen Presseagentur, die Tunnels könnten schon zerstört werden, die Palästinenser würden einfach wieder neue bauen und nicht ruhen, bis die Blockade aufgegeben werde. Der oberste Führer Irans, Ayatollah Khamenei, hat gesagt, was er bereits früher gesagt hatte. Iran setze sich für eine Vernichtung sämtlicher Atomwaffen auf der Welt ein und das Land wolle auch keine solchen Waffen bauen. Und zwar aus religiöser Überzeugung. Khamenei erinnerte an ein Papier, das er im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte. Darin werden sowohl die Herstellung als auch der Einsatz von Atomwaffen als unislamisch und sündhaft bezeichnet. Und, so fuhr Khamenei bei seinem Auftritt im Staatsfernsehen fort, wenn Iran tatsächlich Atomwaffen würde bauen wollen, so könnte keine Macht der Welt das Land daran hindern, auch die USA nicht. Die Ankündigung des Papstes, er werde demnächst zurücktreten, hat ein enormes Interesse an seinen letzten Auftritten ausgelöst. Für die letzte Audienz am 27. Februar seien bereits jetzt 35.000 Anfragen eingegangen, hieß es aus dem Vatikan. Dieses letzte Treffen der Gläubigen mit dem Papst werde deshalb extra vom üblichen Ort, der Audienzhalle, auf den Petersplatz verlegt. In Singapur haben mehrere tausend Menschen gegen eine weitere Zuwanderung protestiert. Im Stadtstaat Singapur leben heute rund 5 Millionen Menschen. Dennoch soll die Bevölkerung gemäß einem Bericht des Parlaments bis 2030 um 30% wachsen, und zwar durch Zuwanderung. Nach Ansicht der Demonstranten leidet Singapur aber schon heute unter überfüllten Zügen, steigenden Preisen und stagnierenden Löhnen. An der Ski-WM in Schladming hat heute das zweitletzte Rennen stattgefunden, der Slalom der Frauen. Michelle Schönbechler.
Die 17-jährige Michaela Schifrin aus den USA gewann die Goldmedaille. Die Amerikanerin lag nach dem ersten Lauf auf dem dritten Rang und siegte schließlich mit 0,22 Sekunden Vorsprung vor Michaela Kirchgasser aus Österreich. Dritte wird Frieda Hansdotter aus Schweden. Die beiden Schweizerinnen Wendy Holdner und Michelle Giesin fuhren auf die Plätze 11 und 26. Beim Langlauf-Weltcup in Davos lief Dario Colonia hinter Alexei Poltoranin aus Kasachstan überraschend auf den zweiten Platz. Überraschend deshalb, weil die Sprintdisziplin im klassischen Stil die schwächste Disziplin von Dario Colonia ist. Mit dem zweiten Platz ist dem Bündner die WM-Hauptprobe geglückt. Die Weltmeisterschaft in Val di Fiemme beginnt am nächsten Mittwoch. Der Schweizer Bobpilot Beat Hefti feierte zum Abschluss der Weltcup-Saison mit seinem Anschieber Thomas Lamparter einen weiteren Erfolg. Er gewann die Olympia-Hauptprobe in Sotschi. Das zweite Schweizer Team mit Rico Peter und Simon Friedli wurde Siebte.
Das Wetter. Morgen Sonntag gibt es im Norden teils zähen Hochnebel. In den Alpen und im Süden ist es oft sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Die Temperatur im Norden 4, im Süden bis 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wir schrauben nicht an den Wechselkursen, geloben die G20, aber was hat der Club überhaupt noch zu sagen? Wir kämpfen weiter gegen die Abzockerinitiative auch nach Vassellas 72 Millionen Abgang, sagt der Direktor von Economy Swiss. Bringt's das noch, Herr Gentinetta? Dann, Italiens Politiker werden jünger und nein, es geht nicht um Botox und nur am Rand um Berlusconi. Und Bern sagt «Ciao Atomstrom» und «Ciao Heizöl», zumindest wenn es nach den Befürwortern der kantonalen Energiewende geht.
Wer jetzt den Kessel wechseln muss, der stellt halt eben keinen Ölkessel mehr in den Keller, sondern der überlegt sich, was er sonst machen kann.
Nicht so gesprengt, antworten die Gegner. Echo der Zeit, die Sendung gibt es auch als Podcast unter srf.ch. Immer wieder war in letzter Zeit von einem Währungskrieg die Rede, also davon, dass gewisse Länder, Japan oder die USA etwa, mit ihrer expansiven Geldpolitik ihre Währungen künstlich abwerten, um im Gegenzug ihre Exporte zu steigern. Die Finanzminister der G20 haben diese Debatte jetzt für beendet erklärt. Bei mir im Studio ist jetzt unsere Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Ist die Debatte damit wirklich am Ende?
Nein, so eine Debatte lässt sich sicher nicht allein durch eine Erklärung der Finanzminister beenden. Das ist ja nur eine Absichtserklärung. Was die Länder dann tatsächlich machen mit ihrer Währungspolitik, das ist noch eine ganz andere Frage. Denn an den Rahmenbedingungen ändert sich ja nichts. Viele Länder sind eben unter Druck, weil sie nicht wachsen. Und um ihre Wirtschaft in Schwung zu bringen und die Exporte anzukurbeln, könnte trotz der Erklärung von Moskau noch das eine oder andere Land auf die Idee kommen, die Notenpresse anzuwerfen, wie zuletzt eben Japan. Die japanische Regierung hatte mit ihrer Ankündigung, massiv Geld zu drucken, ja die eigene Währung auf Talfahrt geschickt und damit die Währungskrieg-Debatte erst maßgeblich befeuert.
Die G20 wollten bei ihrem Treffen auch Steuerschlupflöcher für internationale Großunternehmen stopfen. Gab es da Fortschritte?
Naja, es ging in Moskau ja erst einmal nur darum, das Thema zu markieren, auf die internationale Agenda zu setzen. Und das ist in Moskau auch passiert. Die G20 haben angekündigt, mehr Steuergerechtigkeit herzustellen. Multinationale Großkonzerne machen sich das unübersichtliche Geflecht von Vorschriften ja zunutze, um weniger Steuern zu zahlen. Und viele dieser Konzerne haben ihren Sitz in der Schweiz. Darum dürften die Schweizer Vertreter die Debatte auch besonders intensiv verfolgt haben. Aber was dann konkret passieren soll in Sachen Steuergerechtigkeit, das ist noch offen. Bis zum Sommer soll die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Auftrag der G20 jetzt erst einmal einen Aktionsplan ausarbeiten. Und auf dieser Grundlage dürfte der G20-Gipfel im September dann Beschlüsse fassen.
Die Schweiz war zum ersten Mal dabei bei einem G20-Treffen. Hat ihr das etwas gebracht?
Ganz bestimmt, wenn das auch nicht so konkret messbar sein dürfte. Sie hatte ja zum ersten Mal Gelegenheit, als Gast bei den Diskussionen dabei zu sein und bekommt so immerhin mit, wohin der Hase läuft, zum Beispiel beim Thema Steuergerechtigkeit. Das dürfte helfen, böse Überraschungen in Zukunft zu verhindern, wie zum Beispiel vor 2 Jahren. Da hatten die G20 ja beschlossen, die Schweiz auf eine graue Liste von Steueroasen zu setzen und die Schweiz dann damit ziemlich überrumpelt.
Stichwort Steuerpolitik, Stichwort aber auch Währungspolitik oder Bankenregulierung. Es gibt ja viele wirtschaftspolitische Bereiche, in denen sich zeigt, dass nationale Regeln in einer globalisierten Welt nicht reichen. Was trägt die G20 bei zu solchen internationalen Lösungen?
Sie ist vor allem ein wichtiges Koordinationsorgan und eine wichtige globale Diskussionsplattform. Unter dem Eindruck der Finanzkrise haben die G20 ja zum Beispiel 2009 beschlossen, strengere globale Regeln für die Finanzmärkte zu erarbeiten. Das ist erst einmal gut, aber mit der Umsetzung der Beschlüsse, da tun sich die G20-Länder schwer. Zum Beispiel die höheren Kapitalpuffern für Banken. Da sind zwar mit Basel III entsprechende Regeln ausgearbeitet worden, angestoßen durch die G20, aber selbst große Länder wie die USA setzen diese Beschlüsse nicht um. Gerade bisher zumindest nicht. Gerade in Zeiten harzenden Wirtschaftswachstums werden nationale Egoismen wieder stärker. Das zeigt sich auch jetzt. Und daran sieht man, die G20 verspricht zwar viele Lösungen, tut sich aber sehr schwer, ihre Versprechen auch umzusetzen und dann auch zu liefern.
Einschätzungen von Maren Peters, besten Dank. 1 Million pro Monat, 6 Jahre lang, 72 Millionen insgesamt. So viel kassiert Daniel Vasella dafür, dass er in dieser Zeit nicht bei der Konkurrenz anheuert. Das hat der scheidende Novartis-Präsident gestern bestätigt und damit die Gegner der Abzockerinitiative vor den Kopf gestoßen. Justizministerin Simonetta Sommaruga sagte gestern in der Arena des Schweizer Fernsehens:
Die Wut über die völlig überrissenen Boni, die ist wirklich riesig. Und ich meine, was man jetzt noch heute über den Herrn Vasella gehört hat, da bin ich sprachlos.
Und FDP-Präsident Philipp Müller klagt:
Das heisst, Herr Vasella führt die liberale Schweiz aufs Schafott.
Auch die Economy Suisse engagiert sich mit Millionen gegen die Abzockerinitiative. Ich habe Pascal Centinetta, den Direktor des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse, gefragt. 72 Millionen Abgangsentschädigung für Vasella, schockiert Sie das?
Also wir können angesichts der Ordnungsgröße durchaus verstehen, dass diese Nachricht eine Empörungswelle ausgelöst hat. Wir müssen auch zugeben, dass für uns der Zeitpunkt sehr überraschend war und vor allem auch die Dimensionen haben auch in gewissen Maßen unsere Vorstellungskraft überschritten diesbezüglich. Und sicher ist diese Nachricht für unsere Kampagnenführung nicht sehr förderlich.
Das heißt, Sie finden diese 72 Millionen auch übertrieben?
Nochmals, es ist nicht an uns, Vorgaben zu machen, wie hoch Entschädigungen sein sollen. Aber hier ist klar festzuhalten, dass solche Konstellationen mit Konkurrenzverbote, solche Konstellationen würden durch die Initiative Minder nicht verhindert. Hier würde der Gegenvorschlag griffigere Instrumente vorsehen.
Welche?
Einerseits werden die Prinzipien der Vergütung im Vergütungsreglement festgehalten. Also hier können auch bezüglich Konkurrenzverbote Vorgaben gemacht. Und zweitens ist im Gegenvorschlag die Möglichkeit einer Rückforderungsklage vorgesehen. wenn ein Missverhältnis da ist zwischen der Entschädigung und der Leistung. Hier wirkt der Gegenvorschlag griffiger.
Aber auch der Gegenvorschlag regelt die Entschädigung für ein Konkurrenzverbot nicht explizit. Wieso eigentlich nicht?
Es ist eben so, dass die Minderinitiative selbst keine Festlegung der absoluten Höhe regelt. Der Gegenvorschlag hat eben die Möglichkeit einer Rückforderungsklage. Da sind gewisse Möglichkeiten vorhanden und in diesem Sinne ist der Gegenvorschlag der Minderinitiative klar überlegen.
Aber braucht es solche Abgangsentschädigungen überhaupt?
Es ist in gewissen Fällen, wenn es zu Streitigkeiten kommt zwischen einem Kader und dem Unternehmen, kann es im Interesse des Unternehmens sein, um einen teuren Prozess zu vermeiden. Aber natürlich sind solche Fälle, wie das diese Nachricht von gestern der Fall war, sicher nicht für solche Fälle vorgesehen. Und da würden dies auch wahrscheinlich die Aktionäre nicht entsprechend gutieren.
Pascal Centinetta, Sie haben vorher gesagt, auch Sie seien von Vasellas Auftritt gestern überrumpelt gewesen. Nun sieht es für die Abzockerinitiative noch besser aus als vorher schon. Wie wollen Sie denn das Ruder noch herumreißen?
Also uns war von Anfang an bewusst, dass die Ausgangslage nicht ganz einfach ist. Wenn Sie starten mit Umfragewerte bei ca. 80% Sympathie, haben Sie entsprechend eine schlechte Ausgangslage. Aber ich glaube, jetzt für die Schlussphase muss man wirklich nochmals ganz genau die sachlichen Vorteile des Gegenvorschlags in den Vordergrund bringen und klar zeigen, dass die Konstellation, wie sie gestern angekündigt worden sind, dass hier die Minderinitiative keine Handhabe hat.
Das heißt aber auch nach Vasellas Ankündigung gestern, Sie ziehen Ihre Kampagne durch wie geplant.
Es ist eben so, dass in einem Abstimmungskampf man bis zum Ende kämpft und es ist wie im Sport, solange der Punkt nicht fertig ist beim Matchball, kämpft man weiter und da werden wir in diesem Sinne auch bis zum letzten Punkt kämpfen.
Pascal Centinetta ist Direktor von Economy Suisse. In wenig mehr als einer Woche wählt Italien. Die prägenden Figuren im Wahlkampf sind alt bis kreis. Premier Mario Monti im März 70, Ex-Premier Silvio Berlusconi 76 und Staatspräsident Giorgio Napolitano 87 sind prägende Figuren. Junge spielen in der italienischen Politik eine geringe Rolle. Doch jetzt dürfte sich die Politik Italiens wenigstens ein bisschen verjüngen. Das zeigt zum Beispiel der Wahlkampf in Modena in der Emilia-Romagna. Franco Battel war dort.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Vittorio Ferraresi, ho 25 anni, sono candidato per il Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna.
Vittorio Ferraresi, 25-jährig, Kandidat der Bewegung Peppe Grillos. Wahlkampf in einer Bar in Modena. Ferraresi hat einen Platz weit oben auf der Wahlliste. Wahrscheinlich ist er schon bald Abgeordneter in Rom. Erstaunlich, denn Politik macht er erst seit kurzem.
Io francamente alle ultime elezioni non sono andato a votare perché ero schifato dalla situazione italiana come tanti.
Vor vier Jahren wählte ich nicht. Die italienische Politik widerte mich an, sagt der junge Jurist. Zur Politik kam erst durch Beppe Grillo, den bekannten Komiker. Die Bewegung Beppe Grillos, sie ist schwer einzuschätzen und auch Ferraresi bleibt vage.
Noi non siamo né a destra né a sinistra né al centro. Diciamo che siamo sopra perché siamo.
Wir sind weder rechts noch links noch in der Mitte. Wir stehen darüber. Während des Gesprächs wird immerhin klar, der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft hat hohe Priorität. Er möchte mehr öffentlichen Verkehr, weniger Abfall. Weniger darf es auch bei Europa sein. Der Austritt aus der Eurozone ist für ihn kein Tabu.
Penso che dovrebbero essere cittadini italiani a deciderlo con un referendum.
Die italienischen Stimmbürger sollen über den Euro entscheiden, sagt der Jungpolitiker, der die Lira nur vom Hörensagen kennt. Am liebsten würde Ferraresi die Abstimmung im Internet durchführen. Dem Internet verdankt er auch seinen guten Listenplatz. Er eroberte ihn online in einer Primärwahl. Eine Primärwahl gab es auch im linken Partito Democratico. In der Parteizentrale Modena erklärt Giuditta Pini, dass sie den Platz weit oben auf der Wahlliste der Primärwahl verdankt. Ohne Primärwahl würde ich heute nicht vom Schweizer Radio interviewt, scherzt die 28-jährige Historikerin. Auch sie wird wohl bald in Rom sein. Sie hat sich durchgesetzt, zum Beispiel gegen altgediente Politiker. Wie hat sie es geschafft? Mit viel Arbeit im Territorium, sagt sie und meint damit, zu den Leuten gehen.
Abbiamo fatto una manifestazione l'anno scorso contro l'omofobia sotto casa di Giovanardi.
Zum Beispiel hat Bini zusammen mit Freunden eine Demonstration gegen Homophobie organisiert. Sie will, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Sie war aber auch in der Provinz unterwegs, nachdem im letzten Jahr die Erde gebebt hatte. Sie besuchte Obdachlose. Diese Kontakte möchte sie erhalten, selbst wenn sie bald in Rom politisiert. Mit Facebook und Twitter präsent bleiben. Um solches muss sich Michele Bergaiuolo nicht kümmern. Er bleibt mit größter Wahrscheinlichkeit in Modena. Bis vor kurzem war Bergaiuolo im Popolo della Libertà, in der Partei Berlusconis. Nun ist er ausgetreten.
Assoluta mancanza di democrazia interna. L'incapacità di cacciare.
Im Popolo della Libertà gibt es absolut keine Demokratie, klagt der 34-jährige Jurist. Zuerst habe auch Berlusconi Primärwahlen versprochen, diese aber eigenmächtig wieder abgesagt. Bergaiuolo und andere junge Rebellierten besetzten das Parteibüro. Denn wer im Popolo della Libertà die guten Listenplätze bekommt, bestimmt Berlusconi.
Perché erano carini, belli o perché avevano un buon buco fotografico, come a volte è stato fatto.
Es kam vor, dass Leute nur deshalb vorn platziert wurden, weil sie gut aussehen. Das war der Grund für den Austritt. Jetzt politisiert Bergaiuolo für die Fratelli d'Italia, eine rechte Splitterpartei. Seine Chancen sind minim. Ferraresi, Bini, Bergaiuolo. Drei Junge, die sehr unterschiedlich sind. Was sie verbindet? Sie sind gut ausgebildet, haben aber trotzdem keinen festen Job. Für Italiens Junge ist es äußerst schwierig, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Wer es schafft, hat meist nur einen provisorischen Vertrag und einen Monatslohn unter 1000 Euro. Giuditta Bini sagt, beinahe schon verlegen, werde ich gewählt, dann verdiene ich viel, 8000 plus Spesen.
Fanno già le battute, insomma. Spero di riuscire a non perdere la testa né.
Meine Freunde machen schon Witze über mich. Ich hoffe, dass ich wegen dem vielen Geld nicht den Kopf verliere.
Franco Battel aus Modena. Im Nahen Osten haben die Christen eine große Vergangenheit, in Ägypten genauso wie in Syrien oder im Irak.
Die Christen in diesen Ländern sind die eigentlichen Erben dieses Landes und sie sind nun wirklich Jahrhunderte vor der islamischen Eroberung dort schon gewesen. Dies ist ihr eigenes Land.
Sagt der Schriftsteller und Nahostkenner Martin Mosebach. Doch die Christen haben nur noch eine sehr ungewisse Zukunft im Nahen Osten. In Mosul, im Irak etwa, gab es vor ein paar Jahren noch 100.000 Christen. Heute ist die Stadt eine Al-Qaida-Hochburg und zählt gerade mal noch 5.000 Christen. Christenverfolgung im Irak, Thema in der Wochensendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf SRF 1. Am 3. März entscheidet sich, ob der Kanton Bern zum Energiepionier wird oder nicht. Noch vor allen anderen Kantonen soll sich Bern komplett von Erdöl und Atomstrom verabschieden. Das will eine Initiative und das will auch der Gegenvorschlag des Kantonsparlaments. Aber der Widerstand ist groß. Brigitte Mader.
Beide Berner Energievorlagen wollen dasselbe. Alle Wohnungen und Arbeitsplätze im Kanton Bern sollen mit erneuerbarer Energie warm werden. Kühlschrank und Kochherd sollen ohne Atomstrom laufen. Die Initiative gibt klare Übergangsfristen vor, der Gegenvorschlag nur ein Endziel. Rita Haudenschild vom Initiativkomitee Bern Erneuerbar ist überzeugt, diese Energiewende ist machbar.
Wir können die Sonne viel mehr nutzen, als wir das machen. Die Wasserkraft bringt schon heute ungefähr im schweizerischen Schnitt 60% an den Strom. Wir haben sehr viel Holz, um zu heizen. Der Waldbestand in der Schweiz ist nicht genügend genutzt.
Allerdings, nur ein kleiner Teil der Energie im Kanton Bern stammt heute aus erneuerbaren Quellen. 20% ganz genau. Der größte Teil davon liefert das Wasser. 80% der Energie liefern nach wie vor Erdöl, Erdgas und Uran. Trotz Förderprogramm des Kantons stehen in rund 2/3 der Häuser nach wie vor Öl- oder Erdgasheizungen im Keller. Es braucht also einen großen Effort, wenn das atom- und erdölfreie Zeitalter im Kanton Bern Realität werden soll. Genau da hacken die Gegner ein. Es mache keinen Sinn, wenn sich Bern als Pionierkanton positionieren wolle. Das sagt Peter Brandt. Er ist für die SVP im Kantonsparlament.
Bern würde in der Schweiz zur Insel. Also Bern hätte viel strengere Vorschriften als der Rest der Schweiz und Bern würde viel weiter gehen als der Bundesrat mit seiner Energiestrategie 2050.
Bern wäre bei einem Jahr also der einzige Kanton in der Schweiz, der Öl- und Gasheizungen ab 2050 verbieten würde. Als Präsident der Berner Hauseigentümer hat Brandt damit Mühe. Zudem sei ein solcher Sanierungszwang auch mit großen Kosten verbunden.
Initiative und Gegenvorschlag haben zur Folge, dass 280.000 bis 300.000 Gebäude im Kanton Bern saniert werden müssen. Und zwar massiv saniert werden müssen, mit Kosten total gegen 50 Milliarden Schweizer Franken. Diese Kosten, die werden nicht die Eigentümer selber tragen. Am Schluss werden die überwälzt auf die Mieter. Das hat für einzelne Mietwohnungen massive Mietzinsaufschläge zur Folge.
Darüber hinaus müssten Haushalte auch noch mit steigenden Strompreisen rechnen. Doch nicht alle auf der bürgerlichen Seite sehen dies so düster. Peter Flück, Grossrat der FDP zum Beispiel. Er hat den Gegenvorschlag im Kantonsparlament eingebracht. Als Gemeindepräsident hat Flück die Unwetter in Brienz erlebt. Das habe ihn geprägt, sagt er, auch wenn ihm bewusst sei, dass der Kanton Bern mit seiner Energiewende das Weltklima nicht retten könne. Jetzt, im Abstimmungskampf, setzt sich Flück für beide Vorlagen ein. Denn er findet es richtig, wenn der Kanton Bern sich ein konkretes Ziel setze, das für die Hausbesitzer auch erreichbar sei.
Ich komme aus der Branche und ich stelle halt fest, dass die Heizkessel in einem Zeithorizont zwischen 20 und 25 Jahren so oder so ersetzt werden müssen. Das ist ja genau die Frist, die wir eben jetzt haben. Wer jetzt den Kessel wechseln muss, der stellt halt eben keinen Ölkessel mehr in den Keller, sondern der überlegt sich, was er sonst machen kann.
Ob die Energiewende kommen soll, entscheiden die Bernerinnen und Berner bald an der Urne. Noch vor 2 Jahren schien der Wille dazu noch nicht vorhanden zu sein. Damals, kurz nach Fukushima, wurde eine neue Förderabgabe auf Strom abgelehnt.
Das war unsere Bern-Korrespondentin Brigitte Mader. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.